Die zwei Briefe des Paulus an die thessalonischen Christen, also die zwei thessalonischen Briefe in unserem Neuen Testament. Zuerst etwas zur Einführung in die Briefe. Der Ort Thessalonike. Der Ort Thessalonike war unter den Römern eine volkreiche und eine blühende Seehandelsstadt. Thessalonich liegt also am Meer. Sie war eine freie Stadt, weil sie mit den Römern kollaboriert hatte, hatten die Römer sie gezeichnet mit dieser Ehre. Sie war eine Hauptstadt. Eine Hauptstadt entweder von ganz Makedonia oder von der zweiten Region des Landes. Die Angaben variieren. Auf jeden Fall ein Regierungsort. Es gab dort eine jüdische Gemeinde, also eine Synagoge. Verglichen mit Athen genoss die Frau in Makedonia, also auch in Thessalonich, sowohl als auf der anderen Seite des Meeres in Asien, in diesen Regionen also eine große Freiheit. Das kommt auch im Bericht zum Ausdruck. Die christliche Gemeinde in Thessalonich. Sie verdankt ihre Entstehung dem missionarischen Einsatz des Apostels Paulus, worüber Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 17 ab Vers 1 berichtet. Und zwar auf seiner zweiten Missionsreise, wobei der in christlichen Kreisen als Vorsteher bekannte Silas sein Mitarbeiter war, sowohl als, und zwar jetzt zum ersten Mal, der noch jugendliche Timotheus. Philippi war eben ihr erster europäischer Wirkungsort gewesen. Auf der bekannten Via Egnatia, südwestlich, westlich sich begebend, gelangten die Mitarbeiter des Paulus mit ihm, gelangten sie von dort, also von Philippi, zu der strategisch wichtigen Stadt Thessalonik. Aus vermutbaren Gründen hatten sie Amphipolis und Apollonia übergangen. Welche Gründe wären hier zu vermuten? Paulus als Apostel des Evangeliums ist ein Stratege. Er evangelisiert nicht gleich in jeder Stadt, in die er kommt, auch nicht spricht er jeden Menschen an, dem er begegnet. Er versucht, die Menschen zu erreichen, die der Herr ihm in den Weg führt, beziehungsweise die Menschen zu erreichen, die am schnellsten dieses Evangelium wieder weitersagen können. Denn das Evangelium wird weitergegeben, um wiederum weitergegeben zu werden. Und Amphipolis und Apollonia sind für Paulus offenbar nicht die strategisch wichtigsten Städte. Er übergeht sie und erwartet, dass die Christen in Philippi und in Thessalonich in diesen Städten evangelisieren werden, nachdem er weg ist. Die Verkündigung in Thessalonich fand wenigstens zunächst statt im Saal der jüdischen Gemeinde, also in der Synagoge. Und zwar an drei wahrscheinlich aufeinanderfolgenden Sabbaten. Manche wurden überzeugt, Juden, aber auch eine große Anzahl von bereits vom Judentum überzeugte Heiden und wohl auch reine Heiden, manche wurden überzeugt und traten in die Nachfolge des Messias Jesus. Diese unterwies man zusammen, also in der Gruppe, aber auch individuell. Paulus sagt, er sei jedem nachgegangen. Unter der Woche arbeiteten Paulus und seine Kollegen, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Von den thessalonischen Christen haben sie kein Geld angenommen. Zweimal kam Unterstützung von der jungen Gemeinde in Philippi. Wie lange die drei in Thessalonich wirkten, ist nicht ganz klar. Die Angaben in der Apostelgeschichte 17 lassen zunächst schließen auf etwas mehr, vielleicht als 3 Wochen, aber möglicherweise waren sie auch länger dort. Es gibt Theologen, die meinen, es müsste eine längere Zeit gewesen sein, obwohl die Gründe dafür nicht ganz überzeugen. Nach möglicherweise weniger denn 4 Wochen wurde ihre Tätigkeit zwangsläufig abgebrochen durch einen von Juden angestifteten Tumult. Worüber Paulus in Thessalonich predigte, lässt sich den Angaben in der Apostelgeschichte entnehmen, sowohl als den für den Thessalonicher Brief typischen Wir sagten und ihr wisst Stellen. Immer wieder gebraucht Paulus diese Formulierung. Die Verkündigung ist interessant. Zuerst entwirft Paulus ein Messiasbild aus dem Alten Testament. Der Messias leidet, stirbt. Es ist wichtig für Paulus herauszustellen, dass der jüdische Messias ein Leidender ist, ein Sterbender. Aber er steht auch auf aus dem Tode. Auch das bezeugt das Alte Testament. Hierauf, nachdem er dieses Messiasbild entworfen hat, an alttestamentlicher Stellen, identifiziert er Jesus von Nazareth als den Messias. Jetzt geht er in die Geschichte und sagt, der vor einigen Jahren in Palästina gelebt und gelitten und gestorben ist, dieser ist der alttestamentliche Messias. Zum Dritten sagt er, als Messias ist Jesus zweierlei, Retter und König. Jesus ist Retter und König. Als Retter hat er ein Heilsvolk. Das heißt, wenn Menschen gerettet werden, bilden sie ein Heilsvolk. Paulus lehrt Gemeinde. Paulus sagt, Menschen, die an Jesus glauben, gehören zusammen. Als König ist dieses Völklein sein Königreich. Paulus lehrt, dass Jesus ein König ist. Und als König kommt dieser Jesus, dieser Messias, wieder. Er ist erschienen und er wird wieder erscheinen. Davon hat er sehr explizit gesprochen. Zum Vierten, das Volk des Messias hat sich durch eine hohe Ethik auszuzeichnen. In dieser kurzen Zeit bringt Paulus den jungen Christen auch bei, dass sie in einer anderen Weise zu leben haben, als es früher der Fall gewesen war. So viel zu der Entstehung der Gemeinde, nun etwas zu den Umständen des Schreibens. Paulus und Silas reisen von Thessalonich westwärts nach Beröa, wo Timotheus sie nachträglich erreicht. Nach sehr erfolgreicher Verkündigung und einen Aufruhr auch hier in Beröa, und zwar von Thessalonich aus angestiftet, weicht Paulus nach Athen, wahrscheinlich übers Wasser. Seine gläubigen Begleiter nehmen eine Anweisung für Silas und Timotheus zurück, nach Möglichkeit bald zu ihm zu kommen nach Athen. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht erfolgt ist. Dass also Silas und Timotheus dann hat Paulus in Athen erreicht haben. Jedoch wird Timotheus, nachdem Paulus bereits zweimal ohne Erfolg versucht hatte, Thessalonich zu besuchen, bald dorthin zurückgeschickt. Timotheus fällt also weniger auf als der Paulus. Und zwar, um die Gläubigen aufzubauen, um sie zu stärken, weil die Tätigkeit dort entgegen den ursprünglichen Plänen von Paulus je abgebrochen war. Silas, der andere Mitarbeiter, dürfte Timotheus begleitet haben bis nach Beröa oder sogar bis Thessalonich und dann weiter nach Philippi gereist sein. Wir wissen nicht genau, wo Silas in Makedonia in dieser Zeit wirkt. Aber Timotheus wird nach Thessalonich geschickt. Paulus geht inzwischen von Athen nach Korinth, wo Silas und Timotheus nach einiger Zeit aus Makedonia kommend ebenfalls eintreffen. Kurz nach diesem Eintreffen von Silas und Timotheus schreibt Paulus einen Brief an die Christen in Thessalonich. Es dürfte sein erster bis heute erhaltener sein, obwohl Zahn, ein sehr gründlicher Theologe oder Forscher des Neuen Testamentes, meint, der Galaterbrief sei noch früher zu datieren. Zum eigentlichen Datum will ich nicht viel sagen, weil meines Erachtens die Chronologie oder die Wissenschaft der Datierung im Neuen Testament noch nicht zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen ist. Worauf reagiert Paulus in seinem Brief? Was veranlasst sein Schreiben? Welchen Bericht hat Timotheus zurückgebracht von einer Schar von Christen, in der jeder nur kurze Zeit im Glauben steht? Man muss sich das vergegenwärtigen. Das sind alles junge Christen. Nun, die Gemeinde in Thessalonich hat bereits ein starkes missionarisches Zeugnis. Das Wort Gottes geht von dort aus, sie behalten es nicht für sich, es strahlt aus nach ganz Makedonien, in Achaia hinein und über die Grenzen von Griechenland hinaus. Das ist also sehr erfreulich, eine sehr erfreuliche Entwicklung in nur einigen Wochen und Monaten. Die Gemeinde hat weit und breit auch einen guten Ruf. Nicht nur geht missionarische Tätigkeit aus, sondern es steht eine Lebensweise dahinter. Sie bleiben treu in der Verfolgung und es sind gute Anzeichen, beginnende Anzeichen für eine hohe Ethik, auf die Paulus hingewiesen hatte. Doch sind noch beziehungsweise schon einige Missstände da. Und auch einige Fragen aufgeworfen. Und so gibt es ethische und dogmatische Probleme zu klären. Auf der einen Seite anerkennt Paulus einen Fortschritt, auf der anderen Seite will er korrigieren bzw. ergänzen. Die Verfolgung in Thessalonich, die zum Weggang von Paulus und Silas genötigt hatte, hat angehalten. Und so anerkennt Paulus ihre Standhaftigkeit, tröstet sie in dieser Not und ermahnt sie zu weiterer Treue. Wo ist der Brief zeitlich hinzuordnen? Wie gesagt, will ich mich nicht bei der eigentlichen Datierung lang aufhalten, aber was die Tätigkeit der Apostel betrifft. Welches ist zum Beispiel der späteste Zeitpunkt, an dem der Brief hätte geschrieben werden können? Der Zeitpunkt muss vor der Abreise des Paulus von Korinth liegen. Paulus ist längere Zeit, einige Jahre in Korinth. Und spätestens bevor Paulus Korinth verlassen hat, muss der Brief geschrieben worden sein. Warum? In diesem Brief wird Silas erwähnt, als mit Paulus wirkend, das heißt, er ist zur Zeit bei Paulus, also muss es zu einer Zeit gewesen sein, wo Silas mit Paulus gearbeitet hat. Das ist aber nach dem Verlassen von Korinth offenbar nicht mehr der Fall. Korinth ist der letzte Ort, an dem Silas und Paulus offenbar zusammengewirkt haben. Also muss es in dieser Zeit gewesen sein. Der Spätzeitpunkt muss aber noch etwas früher angesetzt werden. Das heißt nicht nur ganz bis zuletzt in der Zeit von Korinth, sondern etwas früher als Abbruch dieser Tätigkeitszeit. Denn auch der zweite Brief ist noch von Korinth geschrieben worden, von Korinth aus. Also muss man Zeit lassen für die Ankunft des ersten Briefes, für die Auswirkung dieses Briefes. Und dann könnte Paulus einen zweiten geschrieben haben, wonach er Korinth hätte verlassen können. Also etwas früher in der Tätigkeit oder Zeit der Tätigkeit in Korinth. Oder vielleicht noch früher. Aber eines ist bestimmt, die thessalonischen Christen sind immer noch kurz zuvor zum Glauben gekommen. Also darf es nicht zu spät sein. Zu früh darf man den Brief auch nicht ansetzen. Man muss Zeit lassen für die weite Verbreitung des Rufes der Gemeinde. Das braucht etwas Zeit. Auch für die Tätigkeit, die sie ausüben. Man muss Zeit lassen für den Bericht dieser Tätigkeit, Paulus zu erreichen. Zeit für die Entsendung von Timotheus. Timotheus wurde ja entsandt. Es muss Zeit gelassen für einen Dienst von Timotheus in Thessalonich und für seine Rückkehr zusammen mit Silas nach Paulus. Also könnte es wahrscheinlich nicht während seines Aufenthaltes in Athen gewesen sein. Und so bleibt uns übrig, diese Erwägungen lassen uns die Anfangszeit also des Wirkens in Korinth, die Anfangszeit des Wirkens in Korinth als die Zeit der Abfassung des ersten Thessalonicher Briefes vermuten. Nun einen kurzen Überblick über den ersten Brief. Der erste Brief kann grob in vier Teile aufgeteilt werden. Die ersten zwei Verse bilden einen Gruß. Dann von Kapitel 1, Vers 2 bis Kapitel 3, Vers 13, das heißt bis zum Schluss von Kapitel 3. Kapitel 3 ist ein kurzes Kapitel. 1, 2 bis 3, 13 sind Persönliches. Da spricht Paulus über persönliche Angelegenheiten. Seine persönlichen und die persönlichen von den Thessalonichern. Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 24, Lehrmäßiges. Und dann die Schlussverse, 5, 25 bis 28, bilden den Abschluss. Kommen wir nun zu dem Gruß, Kapitel 1, Entschuldigung, ich sagte 1 und 2, es ist nur Vers 1, der Gruß, Kapitel 1, Vers 1. Entsprechend der damaligen Sitte erwähnt man den Namen gleich des Schreibers. Paulus und Silvanus und Timotheus. Paulus ist der eigentliche Schreiber, aber da es sich im Grunde nicht nur um den Schreiber handelt, sondern um die Grüßenden, werden Silvanus und Timotheus auch erwähnt. Im Grunde sind diese drei Namen Grüßende. Paulus und Silvanus und Timotheus grüßen, könnte man hinzufügen. Aber aus dem Zusammenhang ergeht, dass Paulus der Schreiber ist. An die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es fällt auf, dass Paulus die Gemeinde als in Gott sich befindend beschreibt. Normalerweise gebraucht er diese Formulierung wohl nicht. Aber er will wahrscheinlich darauf hinweisen, dass diese Christen, die in der Verfolgung stehen, die in der Anfechtung stehen, geborgen sind. Er will ihnen sagen, der allmächtige Gott Himmels und der Erde ist euer Hort, eure Zuflucht. Dieses aber als Gemeinde. Gleich gibt er Lehre über Ekklesia weiter. Ekklesia ist das griechische Wort für Gemeinde. Das heißt, er will sagen, wenn ihr zu Christus gekommen seid, an Christus zum gläubig geworden seid, bildet ihr ein Volk, das Gemeinde heißt. Und diese Gemeinde hat einen bestimmten Ort in der geistlichen Welt. Sie ist nämlich in Gott. Gott umgibt seine Gemeinde. Er ist größer als die Gemeinde, größer als alle Umstände, in die Gemeinde kommt. An die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater. Dieser Gott, in der die Gemeinde sich befindet, ist ein Vatergott. Nicht ein harter, nicht ein fremder, unzugänglicher, sondern ein Vater, zu dem man kommen darf, der auch seine Gemeinde versorgt und beschützt. Sie ist nicht nur in Gott, dem Vater, die Gemeinde ist in Jesus Christus. Christus teilt die Eigenschaften des Vaters. Hier wird die Gottheit Jesu angedeutet. Jesus ist Herr, Kyrios im Griechischen, Adonai im Hebräischen. Hiermit nach Hebräischer, Paulus schreibt nicht nur als Grieche, sondern auch als Hebräer, hiermit wird angedeutet, dass Jesus Christus der Herr des Alten Testamentes ist. In dem Herrn Jesus Christus. Das sind die messianischen Namen unseres Herrn. Herr Jesus Christus. Der Gruß selbst besteht aus zwei Bestandteilen, Gnade und Friede. Gnade ist ein Wort, mit dem der griechische Gruß Chairete zusammenhängt. Heil sei mit dir oder es gehe dir wohl. Ich wünsche dir Freude oder Heil. Gnade selbst bedeutet das Angenehme. Und dann Gunst und Zuneigung und so weiter. Gnade ist das Erste. Friede ist das Zweite. Die Grüße sind eigentlich sehr ähnlich. Während Gnade das Schöne, das Angenehme, das Positive bedeutet, spricht Friede von Mangel, einmal negativerweise Mangel an Spannungen, aber vom Hebräischen her tritt das eher in den Hintergrund. Erst bei uns ist das so, dass Friede im Gegensatz zu Streit dasteht. Aber bei den Hebräern ist Friede im Volksmund, im Gebrauch, sehr das, was Gnade ist, nämlich Wohltuendes. Oder einfach Wohlstand oder das sich Wohlbefinden. Aber im Neuen Testament gewinnt Friede auch die negative Bedeutung. Das heißt, sie steht im Zeichen des Aufhörens von Spannungen zwischen Mensch und Gott. Und so müssen wir sagen, von der Theologie des Neuen Testamentes her, dass die Reihenfolge wichtig ist. Zuerst muss Gnade gefunden werden, bevor man Friede haben kann. Gnade erfährt man zuerst in der Qualität eines Sünders, sodann erfährt man sie als Schwachen. Man kommt zu Gott als ein Verbrecher und braucht Vergebung, weil Jesus gestorben ist, kann das sein. Und dann braucht man Gnade als jemand, der dem vergeben wurde, denn man ist schwach und man braucht Gnade oder Kraft zum Leben für Gott. Dann, wenn man Vergebung hat, kann man Frieden haben und gedeihen und wachsen und in der Kraft der Gnade leben. Gnade werde euch zuteil und Friede. Diese zwei sind notwendig für den Beginn des Glaubenslebens, aber auch zur Führung eines Glaubenslebens. Man kann darüber viel nachsinnen. Sie sind eigentlich der Inhalt des Evangeliums. Mit diesem zweifachen Gruß hat Paulus bereits den ganzen Inhalt zusammengefasst. Übrigens, diese zwei Begriffe sagen uns, dass Paulus das Grüßen unter Menschen heiligt und sagt, wichtig ist nicht, dass wir unter Menschen miteinander auskommen, uns grüßen. Wichtig ist, dass Gott uns gegrüßt hat in Christus. Zwei gewöhnliche tägliche Grüße werden genommen und gebraucht für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott grüßt uns und wünscht uns Wohlergehen. Aber so etwas kann nur von Gott kommen, nicht von Menschen. Gnade und Friede kommen von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt der erste Teil des Briefes, Kapitel 1, Vers 2 bis zum Ende von Kapitel 3. Paulus bespricht Persönliches. Zuerst in den Versen 1 bis 12 spricht Paulus Anerkennung aus. Anerkennung. Entschuldigung, 2 bis 10, also bis zum Schluss des ersten Kapitels. In diesem ersten Kapitel spricht Paulus Anerkennung aus. Ihr seid allezeit Gegenstand unseres Dankes an Gott, da wir euch in unseren Gebeten erwähnen. Paulus betet für sie, und wann er betet, dankt er für sie. Und wir erinnern uns stets an euer Werk des Glaubens und eure Arbeit der Liebe und eure Ausdauer der Hoffnung. Hier haben wir schon dreierlei, das Anerkennung findet bei den Thessalonichern. Das sind wesentliche Bestandteile eines Christenlebens und können wiederum Anlass zu längerer Besinnung werden oder zu einem Studium zusammen mit anderen. Werk des Glaubens. Es könnte jetzt gebetet werden, wie Bengel das in seinem Kommentar tut. Immer wieder wird gebetet. Oder Christlieb in seinem Apostel Paulus. Unser Gebet an dieser Stelle könnte sein, Herr, lass mein Wirken immer Werk des Glaubens sein. Da beginnt es mit dem Glauben. Unsere Beziehung ist zuerst eine mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus und all unsere Tätigkeit sollte von daher gekennzeichnet sein. Alle unsere Tätigkeit sollte im Zeichen des Glaubens an Jesus Christus stehen. Übrigens, Glaube sollte vielmehr noch in seiner relativen Bedeutung verstanden werden. Glaube ist weniger etwas Selbstständiges. Im reformatorischen Raum sprechen wir sehr viel von Glauben, als ob das eher etwas wäre, das eine gewisse Selbstständigkeit hatte. In der Schrift ist Glaube eine Beziehung zu einer Person, eine Vertrauensbeziehung. Man kann nicht von Glauben sprechen, ohne dass man von der Person spricht, zu der man Vertrauen hat. In der Schrift ist Glaube eine Beziehung zu einer Person, eine Vertrauensbeziehung. Man kann nicht von Glauben sprechen, ohne dass man von der Person spricht, zu der man Vertrauen hat. Das heißt also, wenn wir von Arbeit oder Werk des Glaubens sprechen, dann müssen wir in unserem Denken ergänzen, Werk des Glaubens an Christus. Werk des Glaubens an Gott, Werk im Vertrauen an unseren Herrn. Zweitens wird anerkannt Arbeit, Mühe, die im Zeichen der Liebe steht. Das kann zum Gebet werden. Es wird schwer gearbeitet, aber in der Liebe. In der Liebe zu Jesus Christus, zu Gott, aber auch, wie sich später herausstellt, in der Liebe zueinander. Und das Dritte, das Paulus anerkennt und vorhanden ist in Thessalonik nach dem Bericht von Timotheus, die Ausdauer der Hoffnung. Ausdauer hier Hypomone. Mone bleiben, Hypo darunter. Der Ruf des Offiziers im Krieg bei der Bestürmung zum Beispiel einer Burg, Hypomone, das heißt, bleiben Sie darunter. In der Befehlsform natürlich. Von oben, von der Mauer wird geschossen, bleiben Sie unter der Spannung. Bleiben Sie dabei, bis wir einnehmen. Unter Druck bleiben, unter Stress bleiben, darunter bleiben, bis das Ziel erreicht ist. Ausdauer. Kann als Geduld übersetzt werden, aber Geduld ist zu vage hier. Speziell Ausdauer dulden. Ausdauer der Hoffnung. Nicht einfach so die Zähne zusammenbeißen und dann aus irgendetwaigen Gründen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Unser Evangelium ist erstens ein geschichtliches Evangelium. Es wurzelt in Geschichte, in Zeit und Raum. Zweitens, es hat eine künftige Hoffnung. Wir gehen irgendwo hin. Wir kommen von irgendwo her und wir gehen irgendwo hin. Nicht gerade irgendwo, sondern wir haben ein besonderes Ziel. Und dieses Ziel ist uns von unserem Retter Jesus Christus gesteckt worden. Er selbst steht dort. Die Hoffnung ist nämlich eine Person. Ausdauer der Hoffnung, welche unser Herr ist. Unsere Hoffnung ist eine Person, nämlich ein Herr. Jemand, der unser Leben beherrscht. Wir haben Hoffnung, weil unser Leben unter einer Herrschaft steht. Nicht nur wir, sondern unsere ganzen Umstände. Nichts passiert, das nicht unter seiner Herrschaft steht. Er steht mit uns und deshalb kann er vor uns stehen. Christus ist also, wie der Hebräerschreiber es sagt, in Hebräer 12, Vers 2, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er sieht danach, dass wir hinkommen. Dieser Herr, sagt Paulus, der unsere Hoffnung ist, der ist Jesus Christus. Hier steht Herr gesondert von Jesus Christus, nicht wie in Vers 1, wo es drei aufeinanderfolgende Bezeichnungen sind, sondern hier wird betont, Jesus Christus ist der, der unser Herr ist. Da wird auf die Herrschaft Christus hingewiesen. Wo findet unsere Hoffnung statt? Wo ist sie? Was sie ist, das ist eine Person. Wo sie ist, gibt Paulus jetzt auch an, nämlich vor dem Angesicht Gottes. Vor dem Angesicht eines Gottes. Dort werden wir einmal stehen. Und zwar ohne Gewissenswissen, weil er unser Vater geworden ist in Christus. Dort wird unsere Hoffnung in Erfüllung gehen. Gott ist auch unser Vater, sagt Paulus. Wobei wir ja, und jetzt kommt ein viertes, das er anerkennt, wobei wir ja um eure Erwählung wissen. Dieses Wort Erwählung ist von der Theologiegeschichte her leider missverstanden worden. Und wir leiden heute in der Gemeinde Jesu unter diesem Missverständnis. Zu stark wurde es in die Ewigkeit gerückt, die hinter uns liegt, und dort belassen. Erwählung beginnt dort. Gott sieht uns im Voraus und freut sich über uns. Warum freut er sich über uns in der Ewigkeit? Weil Erwählung einen emotionalen Aspekt hat. Nicht nur trocken, ich wähle jetzt einmal aus, oder so wie man einen Zettel in der politischen Wahl in den Kasten wirft oder irgendwo hineinsteckt, sondern Erwählung heißt, für vorzüglich zu betrachten. Wenn zum Beispiel die Engel, die guten Engel, als erwählt bezeichnet werden, dann ist keine Wahl möglich gewesen. Es gab keine Auswahl. Zu welcher Kategorie gehören denn die guten Engel? Sie sagen zu den Geisterwesen. Aber die anderen, die auch zu dieser Wahl gehören, oder zu dieser Gruppe, nämlich die bösen Geister, die waren ja vorhin auch gute Geister. Die guten Geister waren also zuerst da, bevor die bösen Geister da waren. Und diese guten Geister sind erwählt. Zu welcher Kategorie gehören sie denn? Zu keiner. Sie bilden nur eine Kategorie. Und diese ganze Kategorie von guten Engeln heißt erwählt. Das heißt, wir müssen etwas anderes hier denken, als nur Auswahl aus einer größeren Auswahl von Möglichkeiten. Die guten Engel sind erwählt, weil sie vorzüglich sind. Gott hat Zuneigung zu den Engeln. Er schätzt sie, er weiß sie zu schätzen, er liebt sie. Der Liebesgedanke kommt dort zum Tragen. Der Messias ist ein Erwählter. Es gab keine anderen Möglichkeiten. Es gab keine Alternativen. Jesus wurde nicht aus einer großen Gruppe von Wahlmöglichkeiten herausgelesen. Er ist der Einzige, der in Frage kommt. Und doch ist er erwählt, weil er vorzüglich ist, geliebt, geschätzt. Dieser ist es, der Gesalbte ist. Er ist der Messias. Also, wir wissen um eure Erwählung. Das will heißen, Gott freut sich in der Ewigkeit schon über die, die sein Heil annehmen. Aber in diesem Zusammenhang steht Erwählung da als zeitliche Erwählung, nicht als ewige Erwählung. Wenn Paulus hier sagt, wir wissen ja um eure Erwählung, das heißt, das Tätigkeitswort, das hier gebraucht wird, deutet an, dass was er hier über die Erwählung sagt, hängt zusammen mit dem, was er in Vers 3 sagt. Mit anderen Worten, was er in Vers 3 sagt über Arbeit, Werk, Ausdauer, kann er sagen, weil sie erwählt worden sind. Wir wissen ja um eure Erwählung, von Gott geliebte Brüder. Eben, von Gott geliebt deutet schon an den Charakter der Erwählung. Dass unser Evangelium nicht nur in Wort zu euch kam, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und so weiter. Worauf nimmt er Bezug? Wann waren sie erwählt? Als das Evangelium zu ihnen kam, als Paulus dort evangelisierte. Erwählung in der Zeit ist ein Ausdruck für erlöst werden oder gerettet werden und bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann man Christ wird. Im Zeitpunkt, wann man Christ wird, handeln zwei Personen im Grunde. Ich als Mensch werde gerufen und ich kehre um. Das nennen wir Bekehrung, besser eigentlich Umkehr, was wiederum aus Abkehr und Hinkehr besteht, also Buße und Glauben. Umkehr ist das Handeln eines Menschen. Wir verneinen dabei nicht, dass nicht göttliche Aspekte hineinspielen und so weiter. Aber die Handlung als solche ist eine Handlung eines Menschen. Er glaubt, er tut Buße und so weiter. Darauf, auf diese Umkehr, handelt Gott. Er ruft den Menschen, der Mensch antwortet und dann antwortet Gott wieder. Also, was tut Gott, wenn ein Mensch umkehrt? Das ist Erwählung. Gott erwählt einen Menschen, das heißt, macht ihn zu seinem Kind, rechtfertigt ihn, heiligt ihn, gibt ihm neues Leben, gibt ihm eine Hoffnung und so weiter. Gott erwählt Menschen, wenn sie oder wann sie zum Glauben kommen, macht sie zu seinen Kindern. Dieses ganze Paket von Heilsanwendung gehört zu diesem Begriff Erwählung, und zwar Erwählung in der Zeit. Wir wissen um eure Erwählung von Gott, geliebte Brüder, dass unser Evangelium nicht nur in Wort zu euch kam. Es war nicht nur eine bloße Verkündigung. Paulus hat nicht nur referiert, Vorträge gehalten, sondern es war noch etwas anderes dabei. Es war Kraft dabei. Warum Kraft? Nun, jetzt muss man die Umstände wissen. Paulus hatte dringend Kraft notwendig. Warum? Er war eben aus dem Gefängnis gekommen. aus dem Gefängnis in Philippi. Und da hatte er zweierlei Art von Leiden erlebt. Zuerst eine Durchpeitschung. Er wurde geschlagen, eigentlich, von den Römern und den Behörden. Dann wurde er in den Stock gelegt. Und das war eine höchst unangenehme Position im Gefängnis. Dort wurde er befreit von Gott durch ein Erdbeben. Anschließend hat er sich noch aufgehalten in der Wohnung des Kerkermeisters und darauf in der Wohnung von Lydia. Aber bald darauf ist er dann abgereist aus Philippi. Das heißt, seine Wunden werden wohl noch nicht ganz geheilt worden sein. Die Reise von Philippi nach Thessalonich hat weniger als 2 Tage gedauert. Er leidet immer noch unter den Strapazen und Unannehmlichkeiten, die er in Philippi erlitten hat. Deshalb braucht es Kraft, in Thessalonich ganz neu aufzutreten und das Evangelium zu verkünden. Hier erlebt er von den Juden etwas anderes als von den paar Juden in Philippi, dort waren auch einige gewesen. Hier werden sie feindlich. Es brauchte Kraft, um in Thessalonich aufzutreten. Aber es durfte gleichzeitig im Heiligen Geist sein, der die Kraft gibt. Und im Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit, in voller Gewissheit. Paulus war sich seines Evangeliums gewiss. Wie ihr ja wisst, was wir unter euch um euretwillen waren. Es ist sehr wichtig, dass man nicht nur verkündet, unser Evangelium kam nicht nur in Wort, sondern in Kraft, nicht nur während der Verkündigung, nicht nur damit man verkünden konnte, brauchte es Kraft, sondern Paulus weist darauf hin, dass er etwas war im Leben zwischen den Sabbaten, wo er verkündete. Da hat er ihnen vorgelebt, die Ethik, die zum Heil gehört. Ihr wisst, was wir waren unter euch, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Jetzt wird ein sechstes anerkannt. Also zuerst Werk des Glaubens, dann Arbeit der Liebe, dann Ausdauer der Hoffnung, viertens Erwählung. Entschuldigung, dies ist ein fünftes, ja? Ihr seid Nachahmer geworden. Oder vielleicht nicht Nachahmer. Nachahmer heißt, dass es bewusst geschieht. Ich weiß nicht, welches andere Wort man gebrauchen würde. Nachfolger vielleicht. Das heißt, es ist bei euch ähnlich wie bei unseren Glaubensgeschwistern in Palästina. Nachahmer geworden, nachdem unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Vielleicht haben sie Drangsal. Vielleicht haben sie Trübsal in ihrer Übersetzung. Im Grunde heißt es, gequetscht sein oder Druck oder Stress. Und von daher Trübsal, Drangsal und so weiter. Das Grundwort bedeutet quetschen, abschnüren. Und somit das ganz Moderne, was wir heute kennen, Druck oder Stress. Dies kann verschiedene Formen annehmen. Dort war es Verfolgung. Ihr nahmt das Wort unter viel Druck, unter viel Stress, unter viel Trübsal auf. Das anerkennt Paulus. Und zwar nahmt ihr es auf mit Freude des Heiligen Geistes, das heißt, der Heilige Geist gab Freude, so dass ihr Vorbilder wurdet. Das finde ich schön. Das Verhältnis von Vers 6 zu Vers 7 muss beachtet werden. Zuerst waren die Christen in Thessalonich Nachfolger. Wem folgten sie nach? Dem Herrn Jesus natürlich, aber dieses über Paulus. Sie folgten Paulus nach, glaubten ihm. Er wies auf Jesus hin, so wurden sie Jesu Nachfolger. Zuerst waren sie also Jünger oder Nachfolger. Aber als sie in der Nachfolge sich bewährten, folgten andere ihnen nach. Wurden sie zu Vorbildern. Und so ist es immer. Die Menschen, die Jesus ruft, die ruft er in seiner Nachfolge und dann sendet er sie. Immer bleibt man Nachfolger, auch als Gesandter. Man bleibt immer Nachfolger, aber man wird zu einem zweiten, nachdem man Nachfolger wird, man wird zu einem Gesandten. Man muss ein Vorbild, ein Zeuge sein. Das ist bei den thessalonischen Christen so geworden. Sie wurden erst Nachfolger, dann Vorbilder. Und zwar allen Gläubigen in Makedonien und Achaia, das sind das heutige Griechenland, nördlicher und südlicher Teil des Landes, damals zwei Länder. Allen Gläubigen in Makedonien und Achaia, denn warum wurden sie Vorbilder? Achten wir, lernen wir zu achten in unserem Bibelstudium auf Begründungswörter. Übrigens, es gibt mehrere Kategorien von Wörtern, die man beachten sollte, um ein Verständnis bekommen von einem Text. Die Problemkategorie ist oft das Fürwort. Wenn Sie einem Fürwort begegnen, dann fragen Sie sich, wofür steht es denn, die Pronomina? Wo liegen die Hauptwörter, die von einem Fürwort vertreten werden? Und dann die Begründungswörter, denn, weil, deswegen und so weiter, auf die achte man, damit man die Beziehung kriegt. Also Vers 8 beginnt mit einem denn, will also hinweisen auf Vers 7 und Vers 6. Das heißt, was in 6 und 7 steht, ist wahr, weil es Vers 8 gibt. Chronologisch oder logisch kommt also Vers 8 erst. Erst ist das, was dort steht, und dann das Vorhergehende. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Warum sagt also Paulus, dass sie Vorbilder waren? Weil das Wort des Herrn aus Thessalonich erscholl. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur in Makedonien und Achaia, sondern auch an jedem Ort ist Kunde von eurem Glauben, der zu Gott gerichtet ist, ausgegangen. Was gehört also zum Vorbild sein? Wenn Sie Vorbild hören, dann denken Sie wahrscheinlich an Ethik, ja? An das, was zur Ethik gehört. In der Praxis. Aber Paulus sagt, zum Vorbild gehört Zeugnis sein. Missionar sein. Ihr seid Vorbilder gewesen in der Mission, in der Evangelisation, im Zeugniswesen sind sie Vorbilder gewesen. Kunde von eurem Glauben, das heißt, einmal sind sie Zeugen gewesen, dann ist auch berichtet worden von ihrem Glauben, wie sie glauben, ein Selbstglauben an Jesus Christus. Kunde von eurem Glauben, der zu Gott gerichtet ist, das heißt, der Glaube ist an Gott, so dass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Es wird schon alles rumgesprochen. Denn sie erzählen, die Leute, die per Schiff nach Korinth kommen, die Leute, die über Land nach Korinth reisen, Korinth ist ein Mittelpunkt des damaligen Verkehrs. Von überall kommen Leute und erzählen, was sich in Thessalonich tut. Sie erzählen selbst von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, und wie ihr euch zu Gott von den Götzenbildern wandtet, um einem lebenden und wahren Gott Sklavendienst zu leisten und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Wie sah die Umkehr aus in Thessalonich? Was war die Reihenfolge? Zweierlei wird erwähnt, etwas Negatives und etwas Positives. Sie haben Nein gesagt, sie haben Ja gesagt. Die Reihenfolge kann variieren. Und wenn wir uns gegenseitig erzählen würden, wie wir zum Glauben kamen, dann würde das hier wahrscheinlich auch der Fall sein. Zuerst natürlich reagiert man auf das Evangelium, aber im Mittelpunkt steht beim einen das eine mehr und beim anderen das andere mehr. Hier war es so, sie wandten sich zu Gott von den Abbildern. Was stand im Mittelpunkt des Schauens? Zuerst wurde ihnen wichtig, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Sie hören auf das Evangelium und sie werden gebannt und sie werden zu Christus gezogen, wobei sie von ihren Abgöttern weggezogen werden. Das heißt, der eine wahre Gott wird ihnen größer als ihre Götzen. Wenn Sie ein Kind vom von etwas gefährlich Warmem wegholen wollen und das ist schon so nah an der Flamme bzw. beim Ofen, wenn sie dann befehlen oder zu laut werden, dann kann das Kind gerade umgekehrt reagieren, wie sie es wollen. Sie müssen also einen Weg finden, wie das Kind abzulenken ist. Dann weisen sie auf etwas anderes hin, das die Aufmerksamkeit des Kindes anzieht. Und in der Folge geht es natürlich weg von der Gefahr. Das ist auch ein Weg. Paulus hätte sprechen können von der Nichtigkeit der Götzen. Das wird er vielleicht auch hier und da erwähnt haben. Aber er hat nicht zuerst die Götzen zerstört, sondern er hat zuerst Christus erhöht. Und dann wurden die Götzen klein vor der Größe des Christus und seines Vaters. Zu Gott von den Götzenbildern wandten sie sich. Warum taten sie das? Dies erzählt ihre Umkehr, aber wofür haben sie sich umgekehrt? Um einem lebenden und wahren Gott Dienst zu leisten. Nämlich dem Gott, der ihnen groß geworden ist. Dieser Gott, dem muss jetzt gedient werden. Und zwar Sklavendienst. Nicht nur diakonischer Dienst. Es gibt verschiedene Wörter für Dienst im Neuen Testament. Hier steht Sklavendienst. Dienst eines Doulos. Wir gehören Gott. Es muss nicht im geschichtlich negativen Sinne verstanden werden, sondern im biblisch-theologischen Sinne. Das heißt, Sklave ist jemand, der ein Leibeigener Gottes ist, und da ist Sklave sein, lauter Freiheit und Freude. Menschen können böse Herren sein. Gott ist nie ein böser Sklavenhalter. Wahren Sklavendienst zu leisten, oder dem wahren Gott Sklavendienst zu leisten und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Also, Aktivität und Passivität in gesunder Harmonie. Dienst und Warten. Dienst im Blick auf die Hoffnung. Im Blick auf einen kommenden Herrn dient man diesem Herrn hier bereits. Und der für seinen Herrn da ist, der wird auch am besten hoffen dürfen und auf die Zukunft warten dürfen. Seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Es fällt mir auf, dass Paulus sehr stark und konkret die Zukunft vor Augen führt, wenn er evangelisiert. Das ist bei Kolosse geschehen, das ist auch in Thessalonich geschehen. Die Hoffnung wird vor Augen geführt. Die Zukunft. Christen sind nicht einfach da sie sind nicht verloren in dieser Welt. Seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, welchen er von den Toten auferweckte. Merken Sie die zwei Pole? Die Gegenwart der Thessalonicher wird zwischen zwei großen Polen gestellt. Nämlich Zukunft und Vergangenheit. Die Thessalonicher werden orientiert. Sie dürfen einen Rahmen bekommen für ihr Leben. Sie sind nicht aufgeschmissen, sie sind nicht verloren, sie irren nicht umher. Paulus gibt ihnen ein Ziel und er sagt, gibt ihnen einen Grund, woher sie kommen. Welchen er von den Toten auferweckte, Jesus, der uns aus dem kommenden Zorn zieht. Er zieht uns von dem kommenden Zorn heraus. Hat uns gezogen und zieht uns heraus, ist ständig dabei, uns zu erretten. Also, wir lernen etwas über das Heil, während Paulus hier schreibt. Das Heil ist etwas, das in der Vergangenheit liegt. Es ist etwas, das in der Gegenwart da ist. Es ist etwas, das noch in der Zukunft liegt. Ich heute kann also sagen, als Christ, ich bin gerettet worden. Ich kann sagen, ich werde heute gerettet. Heute werde ich herausgezogen vom kommenden Zorn. Und drittens, ich werde gerettet werden. Eines Tages. Ich bin gerettet worden von der Strafe der Sünde. Ich werde gerettet von der Kraft der Sünde, werde immer noch befreit von der Strafe der Sünde. Und ich werde gerettet werden von der Gegenwart der Sünde und von der kommenden Strafe. Dann werde ich versiegelt, das heißt, dann werde ich vollendet werden. Soweit für das erste Kapitel. Morgen können wir dann auf das zweite und dritte, vielleicht noch ins, in den ersten Teil von Kapitel 4 eingehen. Das dritte Kapitel ist kurz. Wir müssen also 9 Kapitel müssen wir besprechen. Ich habe die Einleitung gegeben, das war das erste Kapitel. Dann textlich haben wir 8, 5 im ersten Brief und 3 im zweiten Brief. Das heißt also 9 Einheiten.